Herzlich willkommen zum The Passive Purpose Podcast. Es geht um Leadership, große Visionen, cooles Business, Transformation, Innovation und reflektierte Führung. Du hörst Thought Leader, die Antworten haben auf die großen Themen von Wirtschaft und Gesellschaft mit Simona Deckers. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im The Passive Purpose Podcast. Heute mit Nicole Zetsch. Sie ist Stärken- und Business-Coach. Herzlich willkommen, Nicole.
Schön, dass ich da sein darf. Danke, Simona, für die Einladung.
Sehr gern. Ich freue mich total auf das Gespräch mit dir, Nicole. Und ich möchte so ganz zu deinen Anfängen anfangen. Du warst viele Jahre Personalleiterin und Führungskraft. Heute bist du Stärken-Coach. Hat damals schon die Stärkenorientierung in deiner Welt, in deiner Arbeitswelt eine Rolle gespielt?
Eine schöne, sehr schöne Frage. Und da muss ich tatsächlich auch noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, weil in meiner jetzigen Rolle bin ich jetzt seit 14 Jahren und war vorher 14 Jahre lang, wie du sagst, Personalleiterin, Führungskraft bei der KPMG. Als Juristin war ich dort unterwegs. Und die Stärkenorientierung als solches hat die damals schon eine Rolle gespielt. Ich würde einerseits mal den Blick auf mich selber richten und da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich war eine von den fleißigen, sehr fleißigen Arbeitsbienen, die immer nur den Job im Kopf hatte, viele der Entwicklungsmöglichkeiten gar nicht wahrgenommen hat, die mir diese tolle Firma damals auch geboten hat. Das heißt, das Thema Selbstführung war für mich gar nicht so präsent und damit auch weniger meine Stärken. Ich habe halt einfach gemacht. Als Personalleiterin selbst war ich für die Führungskräfte, die Oberen zuständig, die Partner und Partnerinnen deutschlandweit bei KPMG. Da spielte das durchaus eine Rolle. Es wurde vieles angeboten, das eher dann über Learning and Development. Aber ich kam in meiner Rolle damit in Verbindung, weil ich für diesen Schritt in die Partnerschaft praktisch das mit organisiert, auch die Verfahren mit entwickelt habe. Und da war es natürlich wichtig, neben dem eigentlichen Business Case, was man wirtschaftlich praktisch mit an den Tisch bringt, dieser Personal Case. Und da spielten die Stärken durchaus eine Rolle.
Ja. Okay, super. Also da hattest du dann schon Kontakt mit den Stärken, aber für andere. Also was hat dann für dein, ich sag mal, für dein Empfinden oder für deine Reflexion gar nicht so eine große Rolle gespielt? Du warst damals sehr eng getaktet. Du warst in einem High-Performing-Umfeld, also High-Performant. Wann hast du zum ersten Mal gespürt, dass so dieses, ne, du sagtest, dass dieses fleißige Arbeitsbienchen sein, umsetzen, abarbeiten, nicht alles ist? Wann hast du gemerkt, da muss ich aufpassen?
Ich glaube, der Bruch oder die Veränderung fand bei mir tatsächlich mit dem ersten Kind statt. Ich habe in der Zeit zwei Töchter bekommen und solange ich da noch solo unterwegs war, also sozusagen ohne Familie, ging das Ganze ziemlich gut, weil dieses Vielleisten, eine hohe Qualität auch an den Tag zu legen, gehört zu meinen Stärken, wie ich mittlerweile weiß. Und das heißt, ich war eigentlich voll in meinem Element. Ich habe das gerne gemacht und habe auch gerne dieses High-Performance-Umfeld erlebt und gelebt und habe da weiter an mir geschliffen sozusagen, bin da weiter gewachsen. Und der erste Bruch oder die ersten Risse kamen tatsächlich dann, als ich Mutter wurde. Ich bin immer wieder sehr, sehr schnell in den Job zurückgekehrt, weil ich, wie gesagt, auch in einer verantwortungsvollen Rolle war, auch immer gerne das weiterführen wollte, teilweise dann auch in der Doppelspitze unterwegs war. Und da habe ich dann einfach gespürt, irgendwie lässt sich das hier nicht mehr ganz so gut vereinbaren, was einerseits an mir selbst, wie ich später festgestellt habe, an meiner Persönlichkeit, meinen Stärken lag, halt immer alles perfekt machen zu wollen in beiden Bereichen, familiär wie halt auch im Job und aber auch an dem Umfeld. Weil das war nicht wirklich dafür gedacht, dass man frühen Nachmittag nach Hause geht, die Kinder abholt und ja, sich dann auf die Familie konzentriert. Das war schwierig zu leben.
Ja. Kann ich mir vorstellen, du sprichst auch sehr offen darüber, dass du einen Burnout hattest. Was hat dir diese Krise beigebracht?
Zunächst, wie es so vielen wahrscheinlich geht, ist so ein Burnout erstmal ein richtiger Schlag ins Kontor. Nicht nur physisch, vor allen Dingen auch emotional, mental gesehen. Da bin ich auch keine Ausnahme gewesen. Das heißt, ich habe schon lange darauf rumgeknabbert, lange mich damit auseinandergesetzt im Nachgang. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich mein damals sehr geliebtes Umfeld, einen sehr geliebten Job verlassen habe, ganz bewusst. Und weil ich mir bewusst gemacht habe, dass ich mit dem, wie ich ticke und wie ich aufgestellt bin, wahrscheinlich sehr schnell wieder in denselben Mustern landen würde. Und bin deswegen damals rausgegangen. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, ich glaube, das wäre schwierig gewesen, im selben Umfeld da nochmal anders drauf zu schauen. Und die Erkenntnis, die ich daraus erlangt habe, war, dass nicht nur das Umfeld in Anführungsstrichen schuld war, so wie es mir damals ging, es hat das begünstigt, aber dass das ganz viel mit mir selber, mit meiner Persönlichkeit zu tun hatte, auch mit meinen Stärken. Und bin dadurch letztlich immer mehr in dieses Thema Selbstführung auch reingekommen, mit dem du dich ja auch sehr viel beschäftigst.
Ja, das stimmt, absolut. Ja, und so hast du dann, wie kam das, dass du dann die Festanstellung, diesen sehr, ich sag mal, festen Arbeitsweg, diesen Karriereweg dann verlassen hast? Also war das eine Entwicklung dahin oder gab es da einen Moment, wo du gesagt hast, so, das war's jetzt. Jetzt schicke ich die Kündigung ab, oder?
Ja. Ich konnte mir das ganz lange nicht vorstellen zu gehen. Vom Ablauf war es so, dass tatsächlich der Burnout sich schon viele Monate vorher angekündigt hat. Man selbst realisiert das ja nicht so. Da war ich auch sozusagen ein klassischer Fall. Ich habe Masken getragen, ich habe das Ganze versucht irgendwie zu überbrücken, habe weiter durchgehalten und habe dann aber relativ schnell, habe dann von einem auf den anderen Tag irgendwann gespürt, es geht nicht mehr. Und habe dann vereinbart, dass ich rausgehe für eine gewisse Zeit in der Freistellung, die ich mir selber spannenderweise finanziert habe aus eigenen Gehaltsanteilen. Also soweit war ich selber aufgestellt, dass ich mich nicht habe krank schreiben lassen, sondern meinte, in dieser leistungsgeprägten Gesellschaft müsste ich mir meine Freistellung sozusagen selbst erkaufen. Das war kein Vorwurf an meinen Arbeitgeber, sondern meine eigene Denke. Und bin dann erstmal raus für 3 Monate, so vereinbart, um mich zu erholen. Und habe dann nach der Hälfte der Zeit gemerkt, das kriege ich noch nicht hin in dieser Zeit. Die Zeit floss mir durch die Finger und ich war immer noch nicht so richtig wiederhergestellt. Und musste dann realisieren, dass ich eine längere Pause machen musste und habe Elternzeit genommen von 1 Jahr, weil meine Kleine noch relativ klein war. Das gab mir die Möglichkeit, dann wirklich entspannt mal rauszutreten, loszulassen, andere machen zu lassen. Und selbst in dieser Zeit konnte ich mir eigentlich noch nicht vorstellen, zu kündigen oder rauszugehen. Ich habe in der Zeit aber eine Coaching-Ausbildung gemacht. Das heißt, mir ging Schritt für Schritt besser, dank einer Therapie und dank vieler anderer Maßnahmen und habe dann angefangen, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und jeder, der das selber schon erfahren hat, man arbeitet viel mit sich selbst in dieser Zeit. Und dann habe ich gemerkt, wow, das macht mir total Spaß, was ich da mache. Und es gibt offensichtlich noch eine andere Möglichkeit, das, wofür ich stehe, wer ich bin, einzusetzen und nicht nur in diesem Weg, den ich bisher gemacht habe. Und dann kam langsam, öffnete sich so ein Fenster der Möglichkeiten und dieser Gedanke auf, rauszugehen. Aber das hat gebraucht und im Laufe dieser Freistellung, ziemlich zum Ende hin, habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich gehe raus, ich beende das Ganze.
Mhm. Ja, schön. Da hast du für dich gemerkt, was es bedeutet in Bezug auf Lebensqualität, in Bezug auf Wahrnehmung oder sich selber wiederfinden, was das mit einem macht. Ne? Und wenn man das selber mal erfahren hat, dann ist das total erfüllend, das auch weiterzugeben. Ne?
Absolut. Und was ich vor allen Dingen da sehr, glaube ich, auch gespürt habe, ist, dass es ein anderes Tempo war. Also wie gesagt, ich habe dieses Umfeld geliebt. Ich habe mich auch sehr wirksam gefühlt in dem Umfeld. Ich war auch sehr wertgeschätzt, was, glaube ich, auch immer wichtig ist als Teil. Das hat alles gestimmt, aber das Tempo war brutal. Und das Tempo war vor allen Dingen brutal ab Zeitpunkt dieser 2 Rollen, Familie und Job. Und das war, als ich dann raus war, habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr diesen Speed aufnehmen. Ich will nicht mehr so arbeiten und auch nicht mehr so fremdbestimmt. Und die Selbstständigkeit winkte dann, wirkte attraktiv, war sie zum Glück auch und ist sie. Aber das war damals natürlich noch nicht so absehbar. Aber das ist für mich der größte Gewinn, also dieses eigenbestimmt zu schauen, wie gestalte ich meinen Tag, was mache ich. Ich bin selbst gut genug darin, mir Druck zu machen, aber das mache ich dann selber und das machen nicht andere.
Ja, ganz genau, kann ich nachvollziehen. Ne? Auch als unternehmerisch, bin ja auch Unternehmerin, selber nicht unterwegs, ne?
Ja.
Ganz genau. Kommen wir doch zu den Führungskräften zurück, zu den Menschen, mit denen du arbeitest. Wie können denn Führungskräfte ja zu ihrer Stärke kommen oder finden, aus der Stärke heraus führen, ohne sich zu sehr anzupassen oder ohne auch vielleicht in so einem Tempo unterzugehen?
Mhm.
Oder in einer Kultur unterzugehen, wo sie vielleicht diese Stärke, die sie natürlich haben, gar nicht einsetzen können. Ne? Also wie können Führungskräfte aus der Stärke heraus führen?
Mhm. Sehr schön und gleich eine sehr komplexe Frage. Wenn du erlaubst, würde ich gerne für unsere Hörer und Hörerinnen nochmal so ein bisschen aufdröseln sozusagen, so ein bisschen Schritt für Schritt da reingehen. Ganz, ganz tolle Frage und gerne erstmal so den Boden ein bisschen bereiten. Genau, was sind überhaupt Stärken? Weil das ja auch so ein Buzzword ist, was wir immer mehr hören. Man soll Stärken stärken. Was meinen wir überhaupt damit? Der Begriff kommt aus der positiven Psychologie. Du hattest ja auch mal die tolle Judith Mangelsdorf hier, bei der ich auch lernen durfte vor vielen Jahren. Und Stärken sind Muster, also Muster in unserem Verhalten, Gedanken und Gefühlen. Und diese Muster sind schon sehr früh angelegt, also letztlich schon als Talent sind wir damit auf die Welt gekommen. Und je nachdem, wen wir in unserer Kindheit beobachtet haben, was wir in der Jugend erlebt haben oder als junge Erwachsene, sind daraus Muster im Gehirn entstanden. Und dadurch rufen wir relativ automatisch selbe Verhaltensweisen und auch Gedankengefühle ab. Und wenn man so will, sind wie so Werkzeuge, die wir immer bei uns haben und machen das häufig ganz unbewusst. Und deine schöne Frage, wie können Führungskräfte an diese Stärken rankommen in einem Umfeld, wo vielleicht ja auch das gar nicht so gefragt ist, setzt tatsächlich voraus erstmal dieses Bewusstsein über die eigenen Stärken. So wie ich selbst eingangs sagte, ich war mir nicht wirklich meine eigenen Stärken bewusst. Ich wusste ob meiner fachlichen Kompetenzen. Ich fühlte mich auch sicher und gut in dem, was ich tat. Also von daher habe ich offensichtlich auf Basis meiner Stärken durchaus gehandelt, aber ich hätte sie nie benennen können. Und um gut damit zu arbeiten und sie wirklich auch in dem Alltag zum Glänzen zu bringen, braucht es ein gewisses Bewusstsein, es sozusagen aus diesem unbewussten Tun rauszukommen. Und dann können wir durchaus auch in Umfeldern, die vielleicht nicht ganz so dafür passen, da noch anders mit umgehen, weil wir dann klarer aufgestellt sind. Das heißt, der erste Schritt wäre wirklich, sich das bewusster zu machen. Dafür muss ich nicht zwingend eine Diagnostik machen. Das kann ich machen. Es gibt viele tolle Stärkentests am Markt, teilweise kostenfrei, teilweise kostenpflichtig. Damit kann man gut arbeiten. Oder aber sich auch Fragen stellen, zu, was mache ich besonders leicht, was geht mir leicht von der Hand, was sind Aufgaben, die ich immer wieder gerne mache, wo kommen andere auf mich zu oder aber auch, wofür bin ich bekannt? Das sind ja verschiedenste Themen, wo wir sozusagen wie mit so einer Taschenlampe mal drauf gucken können und unsere eigenen Stärken erkennen können.
Ja, also wenn ich dir zuhöre, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich mit seinen Stärken zu beschäftigen. Ich meine, gerade für Führungskräfte, die ja Verantwortung tragen, Verantwortung für andere übernehmen, Verantwortung für andere haben. Und siehst du diese Beschäftigung mit den eigenen Stärken?
Teils, teils. Ich habe den Eindruck, dass das Thema, und davon profitiere ich natürlich auch als Coach und auch als Ausbilderin für Stärkencoaches profitiere ich sehr, dass ich da momentan oder in den letzten Jahren tatsächlich auch so der Blick ein bisschen drauf gewendet hat. Also ich habe den Eindruck, es ist nicht mehr nur ein Buzzword, sondern viele Unternehmen und auch Führungskräfte verstehen den Wert dessen. Dass es nicht nur nice to have, dass es nicht nur so ein Motivationstag ist, wenn man so einen Stärkenworkshop macht, sondern dass da wirklich Potenzial drin steckt, man dadurch auch Leistung, gesunde Leistung heben kann und längerfristig auch innerhalb eines Teams wirklich leben und erleben kann. Weil auch mit Blick auf meine persönliche Geschichte, und das ist das, was mich an Stärken von Anfang an so angefixt hat, als ich mich damit beschäftigt hat. Für mich war das ein Schlüssel zu begreifen, warum ich in die Erschöpfung gegangen bin. Zu verstehen, das lag unter anderem vor allen Dingen auch in meiner Persönlichkeit, dass ich das, was ich richtig gut kann, übertrieben habe, zu viel des Guten gemacht habe. Ne? Also in die Übertreibung meiner Leistungsorientierung viel schaffen, immer dranbleiben, schlecht abschalten können als Schattenseite, aber halt auch eine hohe Qualität abrufen zu wollen. Das sind Stärken, aber die haben halt auch eine Schattenseite. Und sich damit auseinanderzusetzen, hat einen hohen Wert. Und da ist mein Eindruck, und wie gesagt, ich profitiere nicht nur davon, sondern ich bin ja eine der Botschafterinnen dafür und es treibt mich auch total an als Vision, wirklich immer mehr dieses Stärkenbewusstsein in die Unternehmen und an den Einzelnen, an die Einzelne zu bringen.
Verändert sich die Persönlichkeit oder das Führungsverhalten, wenn jemand seine Stärken ganz bewusst einsetzt? Hast du das schon gesehen?
Ja, definitiv. Also für mich öffnet die Stärkenarbeit, sei es jetzt, du machst es individuell auf Basis eines solchen Profils vielleicht oder aber auch innerhalb des Teams in der Auseinandersetzung. Für mich öffnet die Stärkenarbeit zwei Ebenen. Einerseits wirklich diesen Aspekt der Selbstführung, Self-Leadership, wo du ja auch ganz viel zu machst, praktisch da ein besseres Verständnis für die eigenen Antreiber, für die eigenen Bedürfnisse, für die eigenen Stärken und Werte an der Stelle auch zu bekommen und aber auch innerhalb des Teams. Das heißt, wenn ich mich mit meinen eigenen Stärken auseinandersetze, setze ich automatisch auch die Stärkenbrille auf und schaue anders auf andere. Wertschätzender. Ich kann mehr sozusagen den Wertbeitrag des anderen erkennen und kann vielleicht auch besser damit umgehen, dass jemand eine andere Art hat, die Themen zu lösen. Es geht immer um das Wie. Es geht nicht ums Was, sondern wie wir Dinge machen. Und das steigert die Wertschätzung und es steigert für eine Führungskraft auch die Möglichkeit, die eigenen Leute besser, langfristig, gesünder einzusetzen dann.
Ja. Ja, also eine unglaubliche Qualität für Führung.
Ich ganz genauso. Ja.
Wie ist das heute? Ich meine, wir hatten früher einen sehr starken Fokus auf Defizite. Konzentrieren sich Führungskräfte heute immer noch mehr auf Fehler als auf Potenziale? Wie siehst du das? Ist das irgendwie immer noch, ich sag mal, so ein bisschen alte Welt oder verändert sich das oder sind wir schon in einer neuen Welt? Wie siehst du das?
Also dem Grunde nach ist erstmal wichtig aufzuzeigen, dass bei uns allen im Gehirn letztlich angelegt ist, dass wir ja eher auf die Defizite schauen. Dann nennt man wissenschaftlich auch den sogenannten Negativity Bias. Das heißt, allein auf Basis unserer Vorfahren, evolutionär bedingt, wenn unsere Vorfahren aus der Höhle kamen, haben die nicht geschaut, Himmel ist so blau, Sonne scheint, sondern die haben geguckt, wo ist die Gefahr, wo ist das Risiko. Wenn die eine unbekannte Nahrung vor sich, also überhaupt erstmal ein unbekanntes Ding, kann ich das essen oder falle ich tot um? Negativity Bias, also erstmal Risiko praktisch abchecken, sonst wäre unsere Spezie überhaupt nicht noch da, wo sie ist. Und das haben wir spannenderweise immer noch im Gehirn. Ist so ein bisschen Grundvoraussetzung, dass wir per se aufs Defizit gucken und nicht gleich jede Stärke begrüßen und bejubeln und sagen, boah, die Möglichkeiten, ne, und alles super, sondern wir checken das Risiko ab. Spannenderweise hat sich in den letzten Jahren, denke ich, schon mehr in Richtung Stärken gedreht. Also wie gesagt, dieses Bewusstsein ist mehr da. Menschen, die da selber mitgearbeitet haben, spüren die Qualität, spüren die Kraft da drin und können sich dem auch anschließen. Und was ich aber ganz aktuell beobachte, und da freue ich mich auch auf den Austausch nochmal mit dir, Simona, dann vor allen Dingen auch in meinem Podcast, wenn du Gast bist, weil du viel mit Transformation ja auch arbeitest und modernem Leadership. Ich beobachte gerade auch so eine Art Backlash im Sinne von, die Zeiten werden unsicherer, man muss als Führungskraft durch diese Unsicherheit anleiten und plötzlich wird wieder alles sehr eng, plötzlich wird wieder mehr festgehalten, weniger delegiert, mehr kontrolliert. Und dadurch automatisch verengt sich der Blick auch wieder mehr auf Defizite anstatt auf die Möglichkeiten und die Stärken. Dabei bräuchten wir genau das Gegenteil.
Ja, absolut. Also die alten Muster unter hohem Druck brechen dann doch noch wieder durch.
Total. Das ist fast archaisch, ne? Also diese, was wir alle kennen mit Flight, Fight or Freeze. Na klar, also in Stresssituationen greifen wir auf so ein Grundprogramm wieder, auf so ein automatisches Programm zurück. Und das bedeutet leider auch, dass, wir kennen es alle, bei Transformation und Veränderung wir nicht hinstellen und sagen, ach, was für eine tolle Chance. Und jetzt gucken wir doch mal, wie ich mich da weiterentwickeln kann, sondern wir halten erstmal fest und sichern erstmal. Und das passiert leider auch bei dem Umgang mit Stärken versus Defizite, dass da zunächst der Impuls erstmal wieder ist, naja, was muss ich ausgleichen, wie muss ich mich sicher aufstellen, um vermeintlich resilient durchzukommen. Dabei steigert die Resilienz eher dieses Bewusstsein der eigenen Stärken, weil ich dadurch ja eine Fülle habe. Dadurch weiß ich, an was ich rankomme.
Ja, absolut. Ich höre das häufig so im HR-Umfeld. Ja, wir möchten eine stärkenorientierte Kultur haben. Siehst du da Maßnahmen oder hast du da auch, ich sage mal, so eine Toolkiste an Maßnahmen, wie man Stärkenorientierung als Kultur verankern kann?
Also ähnlich wie bei einer Werteorientierung ist es ganz wichtig, dass das nicht nur auf Postern steht, sondern dass es tatsächlich gelebt wird, weil ansonsten verpufft es und wird auch leidet die Glaubwürdigkeit drunter. Und tatsächlich gelebt, damit meine ich, dass jeder Einzelne damit in Berührung kommt, dass jeder Einzelne weiß, Unterstützung erfährt, was sind meine eigenen Stärken und dass ich das wie so ein roter Faden auch durch die vorgesehenen Routinen, also Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen, Zielerreichungsgespräche, dass da sozusagen Leitplanken auch geschaffen wird, weil ansonsten stärkenorientierte Führung wieder nur zum Buzzword verkommt. Das heißt, sinnvoll ist, sowas dann tatsächlich auch anzubieten, also als Teamworkshops, dass die Teams untereinander entsprechend sich aufstellen, dass sie ein Bewusstsein einzeln auch darüber bekommen. Und da muss man nicht zwingend mit teuren Tests arbeiten. Da kann man auch mit Unterstützung, das würde ich schon immer empfehlen, mit guten, kompetenten, professionellen Kollegen und Kolleginnen von uns entsprechend dran arbeiten, um da praktisch das Licht drauf zu richten, was macht mich denn aus? Was mache ich besonders gerne? Warum kommen andere auf mich zu? Um diesen Blick zu trainieren, dieses Bewusstsein zu trainieren und dann ganz individuell in dem Unternehmen auch zu schauen, was können wir jetzt hier etablieren in eurem Alltag, damit ihr damit weiterarbeitet, damit das in Retros, in Jourfix, damit das auch ein Thema bleibt und nicht wieder in der Schublade verschwindet.
Ja, spannend. Also relativ, also man sagt es ja, ne, man relativ einfach umzusetzen, hört sich ne, sehr einfach an, könnte einfach sein. Ne, die Umsetzung hat dann oft Haken und dann doch gewisse Schwierigkeiten. Ne? Gut, die Führungskräfte, die Teams leiten, wie können die ihre Mitarbeiter fördern in ihren Stärken? Zum Beispiel jemand war bei dir im Coaching oder jemand hat auch aus persönlichem Interesse eine Stärken-Coach-Ausbildung bei dir gemacht. Was können die für ihre Mitarbeiter tun?
Also sozusagen erstmal der kleine Schritt, wenn jemand im Coaching selber erlebt hat, welche Kraft das hat, auf die eigenen Stärken zu gucken, da ist schon viel passiert. Da wird wirklich schon so ein Hebel umgelegt, nämlich tatsächlich von dieser eher angelegten Defizitorientierung, so diese sorry, save my ass, also so ein bisschen diese Mentalität hin zu, okay, da ist etwas, da kann ich mehr investieren, da kann ich auch drauf zurückgreifen und das haben meine Leute auch, da gucke ich doch mal ganz anders drauf. Und da ist schon so eine sehr schöne Basis für gegeben. Und da muss man nicht zwingend mit dem Team einen Stärkenworkshop machen, was natürlich schön wäre. Man kann auch als Führungskraft in Einzelgesprächen anders drauf gehen. Ich ermutige dann die Führungskraft, Feedback zu geben, also wirklich stärkenbezogenes Feedback. Nicht so im Sinne von, Projektergebnis ist ja fein, hast du gut gemacht, Haken dran, sondern beobachtend. Also was habe ich beobachtet? Wie hast du das gemacht? Was schätze ich daran besonders? Also anhand von konkreten Beispielen stärkenbezogenes Feedback zu geben. Wir sagen auch gerne, in der positiven Psychologie Strength Spotting dazu, also praktisch wirklich Stärken im Alltag zu beobachten, herauszufinden, vielleicht auch als Führungskraft, das ist dann schon ganz vorne an, sich da wie so ein Journal zu führen, nicht nur über sich selbst, sondern vor allen Dingen aus den Beobachtungen der eigenen Mitarbeitenden. Welche Situation, damit man da auch konkrete Beispiele hat. Und das rückzumelden, das bestärkt die Leute. Es hilft einem auch, sie anders einzusetzen, also wirklich entsprechend ihrer Stärken. Davon profitiert das Unternehmen selbst, weil ja die Produktivität einfach weitaus besser ist. Ne? Also vielleicht als konkretes Beispiel meine eigene Persönlichkeit, mein eigenes Tun. Ich war damals ja Personalleiterin. Ich habe über dieses Stärkenprofil erst später erfahren, dass ich die Stärke Analyse ganz weit hinten habe. Analyse steht für Zahlen, Daten, Fakten, wo es der Beweis, in die Tiefe gehen zu wollen. Ich bin eher Strategin. Ich gucke von oben auf die Themen rauf. Ich gehe nicht so gerne nitty-gritty tief. Als Personalleiterin war ich verantwortlich für die Tantieme-Runde alljährlich, das 12 Jahre lang hintereinander weg. Hatte zum Glück einen Controller an meiner Seite, der hat mir immer sozusagen mich gerettet. Aber es waren die schlimmsten Momente in meinem Jahr, wenn ich in die Vorstandssitzung musste, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatungsgesellschaft wohlgemerkt, da stand, kurz mit kleinem Hemd so ungefähr und eigentlich keine Ahnung von Zahlen hatte. Analyse war nicht meins. Das heißt, ich habe gelitten. Das waren die schrecklichsten Monate in meinem Jahr. Wogegen, wenn ich meine Strategie einsetzen konnte und sowas wie Aufführungsvertragsgespräche, die ja auch Teil meiner Arbeit waren, dann konnte ich da war ich in meinen Stärken, so komisch sich das bei dem Thema anhört, aber da war ich sozusagen im Vollbesitz meiner Kräfte. Und da auch besser zu gucken, wen setzt man wie ein? Jetzt war das Teil meines Jobs, aber da zu sagen, okay, dann schickt man die Z-Scheid mit jemandem, mit ihrem Controller zusammen in die Vorstandssitzung, weil die muss ja auch nicht alles können. Die verantwortet den Prozess, ist doch gut. Ne? Aber da entsprechend drauf zu schauen.
Mhm. Ja, also es ist praktisch ein Perspektivwechsel, ne? Also von den Defiziten oder von der Beschwerde über Mitarbeitenden zu sagen, hey, du machst einen tollen Job und das lassen wir, ne? Das brauchst du nicht machen.
Mhm.
Dann kommt jemand anders dann dafür rein, ne? Und dann wirklich die Stärken dazu heben und in den Fokus zu setzen, finde ich super. Ja.
Da kann natürlich das Gegenargument manchmal sein, ist doch nicht hier, wünsch dir was, ne? Also wir haben doch nun mal alle irgendwie ein Repertoire, da muss man halt, ja klar, aber wenn du ein größeres Team hast, kannst du trotzdem ein bisschen drauf schauen, wer macht was besser, ne? Und dann auch ins Gespräch gehen darüber.
Ja, hast du da schon mal Rückmeldungen bekommen, was sich dann verändert hat in den Teams, wenn sie so geführt wurde oder wenn diese Art von Führungskultur so alltäglich wurde?
Also das ist ganz, ganz spannend. Ich darf häufiger mit den Teams der Führungskräfte, mit denen ich schon länger sozusagen in der Einzelarbeit bin, dann auch Teamworkshops machen. Und was ich da immer sehr schätze, ist, dass dann einzelne Mitarbeiter auch auf mich zukommen und sagen, na, wir haben schon gemerkt, dass er mit ihnen gearbeitet hat oder dass er was tut, ne? Oder sie. Aber in dem Fall waren es tatsächlich Herren. Und, okay, woran denn? Naja, er hat schon nochmal bewusster zugehört. Es gab jetzt mehr Möglichkeiten, dass man ins Gespräch geht, also wirklich dieses One-to-One auch mal nicht für Fachlichkeit, sondern für Feedback, für Individuelles zu nutzen oder auch mal nachzufragen, solche Aspekte. Und das Schöne ist natürlich, wenn ich dann die Möglichkeit habe, mit so einem Team zusammenzuarbeiten und später nochmal zu hören, was hat sich verändert. Und diese Möglichkeit gibt es auch immer wieder. Und da erlebe ich vor allen Dingen, dass die Leute sagen, dass es ganz viel mit ihnen gemacht hat, an diesem Tag mitzukriegen, wer tickt wie. Und dass dieses, unsere viel zitierte psychologische Sicherheit dadurch halt wirklich nochmal gestärkt wurde, ne? Weil man einfach spürt, man darf unterschiedlich sein, es ist sogar eine Bereicherung und ja, besser zu verstehen, wo stehe ich auch innerhalb des Teams.
Ja, das ist richtig. Ja, das ist sehr gut. Das stärkt den Zusammenhalt, ne?
Total, total. Und auch die Wertschätzung füreinander und auch für die Unterschiedlichkeit.
Ja, ja, super. Also ist das schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz, um eine Kultur rumzudrehen irgendwo. Ein Stärker.
Und ich habe das bei einigen Unternehmen erleben dürfen, die das wirklich ernst gemeint haben und dann halt nicht nur als einen netten Tag mal einem Team geschenkt haben sozusagen, sondern die das grundlegend angegangen sind. Unter anderem spannenderweise mein alter Arbeitgeber. Die machen das seit vielen Jahren, die KPMG. Die haben eigene Coaches praktisch ausgebildet auch mit entsprechender, also mit der entsprechenden Diagnostik. Und es kann dort jeder diese Diagnostik, diesen Stärkentest machen. Es werden entsprechende Teamworkshops angeboten und das macht was mit einer, also das macht was mit einer Organisation tatsächlich, ne? Glaube ich, flächendeckend.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Finde ich toll. Mhm. Finde ich super. Wie geht man oder wie gehen Führungskräfte um, wenn, du hast eben gesagt, hier, ne, wir haben hier, ist ja kein Wunschkonzert, ne? Arbeitsleben ist kein Ponyhof. Wenn die Stärke der Mitarbeitenden wirklich gar nicht zum Job passt, was machen die da?
Ich würde mal sagen, dann ist von vornherein ein bisschen was
schiefgegangen von der Passung her, von der Auswahl her.
Aber passiert ja, habe ich auch schon erlebt. Selbst sogar als Führungskraft habe ich es erlebt, dass ich im Nachgang dachte, shit, da hast du wohl im Bewerbungsgespräch nicht so ganz deinem Bauchgefühl gefolgt, sondern das war wohl Wunschdenken. Das heißt, das kann natürlich passieren. Und wichtig finde ich aus der Coaching-Perspektive, da so ranzugehen, dass man den Menschen, den Mitarbeiter dann nicht verurteilt, abwertet, sondern grundsätzlich, und das ist das Schöne, das kriegt man mit dieser Stärkenbetrachtung über sich selbst halt dann auch mit, grundsätzlich ist jeder in seinem Angebot, in seinem Stärkenset erstmal einzigartig, individuell und großartig letztlich in seiner Einzigartigkeit. Aber es kann natürlich ein Mismatch sein, wenn der Job nicht zu dem passt, was ich anzubieten habe. Und dann ist es letztlich eine Führungsaufgabe zu schauen, kann ich diese Person innerhalb des Teams anders aufsetzen? Also gibt das Team andere Aufgaben her, die dann entsprechend umverteilt werden können? Und wenn nicht, dann halte ich es für die Führungsaufgabe, darüber zu sprechen, das tatsächlich auf eine gute Art und Weise rückzumelden. Also nicht abwerten, nicht du kannst es nicht, du taugst nicht, sondern ich sehe deine Stärken in anderen Bereichen, nämlich, und dann hoffentlich ein paar Beispiele zu haben, und das passt schlichtweg nicht zu den Anforderungen hier. Also müsste ich zum Beispiel, keine Ahnung, im Steuerberatungsbüro arbeiten und da den lieben langen Tag nur irgendwelche Zahlen eindaddeln, ne, und nur solche, so, ja, auch da Plausibilitätsrechnung machen, ich wäre verloren. Und ich würde eingehen wie eine Primel. Ne? Und wenn mir das dann jemand rückmeldet, kann das doch auch total erleichternd sein und vielleicht noch, genau. Und dann mit dem hilfreichen Hinweis, aber ich sehe deine Stärken meinetwegen eher im Kommunikativen. Ne? Oder wenn du hier was vorstellst, du stellst dich da einfach vor die anderen und kannst reden. Also dann hoffentlich noch mit dem Geschenk, eine weitere Stärke aufzuzeigen. Und vielleicht, ich finde die Frage sehr schön, Simona, mit dem Umfeld. Da kennen viele diesen, und wer es nicht kennt, kann ich sehr empfehlen, dieses kleine Filmchen von dem Eckart von Hirschhausen. Er erzählt da eine kleine Geschichte, wie er in den Zoo geht und am Pinguingehege steht und praktisch die Pinguine beobachtet. Und der Pinguin auf der Erde, also am Land, denkt er so, ach Mensch, was für ein armer kleiner Kerl, da hat der liebe Gott doch einiges vergessen. Ja, kurzer Hals, kurze Beine, also da läuft es ja irgendwie nicht, kurze Ärmelchen sozusagen, kaum Flügel, was ist das denn? Und dann beschreibt er, springt der Pinguin ins Wasser und gleitet mit einer Eleganz dadurch. Oh Backe, also anderes Umfeld und die Stärken können sich entfalten. Und dieser Pinguin ist immer ein wunderschönes Beispiel dafür.
Ja, ganz genau. Man kann es gerade so an diesen Bildern gut festmachen, ne?
Ja.
Gerade an diesen Tierbildern. Wir hatten eben schon mal darüber gesprochen, dass so dieser gute Fokus oder der gute Vorsatz, sich auf Stärken zu konzentrieren, auch unter Druck, sehr schnell flöten gehen kann. Wie können Führungskräfte das dennoch schützen? Hast du das auch schon mal gehabt, dass sie sagen, Mensch, wie bleibe ich denn da drin? Okay, die Anforderungen werden mehr, der Druck nimmt zu. Ich möchte da nicht rausfallen.
Ich finde den Begriff Schutz schon mal sehr, sehr schön und würde den gerne aufgreifen. Tatsächlich so ein Schutzmechanismus, eine Schutzschicht, sich selber zu bauen. Und auch da geht es wieder übers Bewusstsein. Bei Selbstführung, wie wir wissen, fängt ja so viel mit diesem Bewusstsein an. Der erste Schritt ist, sich dessen überhaupt bewusst zu sein, aus der Automatik rausgekommen, aus dem Automatismus. Und der Automatismus ist halt zwischen Reiz, Reaktion, liegt der Raum. Ne? Und wir gehen schnell, hup, zur Reaktion rüber, Muster, alles klar. Hier wird's eng, also möchte ich wieder kontrollieren. Sich dessen bewusst zu sein und diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu nutzen, um sich deutlich zu machen, ich wusste doch, wenn es eng wird, dann fange ich wieder an zu kontrollieren und das spüre ich auch im Körper. Weil meist merken wir dann wird es auch hier irgendwo eng, ne? Vielleicht in der Brust, im Bauch, im Nacken. Das heißt, im Coaching würde ich immer mit einer Führungskraft daran arbeiten, was sind die Signale? Nicht nur im Außen, was kannst du beobachten, sondern bei dir selber. Was sind so sogenannte somatische Signale, also körperliche Signale, wo du spürst, hier wird es gerade eng. Und Achtung, wenn es eng wird, wie agierst du dann üblicherweise? Und dann, Stichwort Schutzschicht, praktisch anders zu reagieren und diesen Raum zu nutzen, der zwischen Reiz und Reaktion liegen kann, wenn wir ihn denn uns nehmen.
Ja, sehr schön. Du sprichst von diesem Raum, den wir uns nehmen sollen, den Führungskräfte sich bewahren sollen. Aber wie können sie diesen Freiraum sich schaffen in einem sehr getakteten Umfeld oder in einem sehr straffen Tagesablauf, so wie du ihn ja auch kanntest von früher. Weil das ist ja die Krux, ne?
Das ist absolut die Krux, was ich selber erfahren habe. Und da bin ich froh drum, weil ich dadurch immer das Gefühl habe, ich weiß so ein bisschen, wovon ich spreche. Und was ich letztlich auch begleite mit Führungskräften. Und mein Tipp ist tatsächlich auch basierend auf meiner eigenen Erfahrung, schafft euch Rahmenbedingungen, schafft euch Routinen. Und jetzt ist nicht jeder ein Fan von Routinen. Ich habe die Disziplin, die dafür steht, in dieser Stärkendiagnostik auch ganz weit hinten. Und nichtsdestotrotz spüre ich, dass gewisse Routinen für mich wirkliche Leitplanken sind. Das heißt, zu schauen, wie gestalte ich die Zeit unmittelbar nach dem Aufstehen. Der Wecker klingelt, wenn ich noch kleine Kinder habe, bin ich oft sehr fremdbestimmt. Ich weiß, werde ich vielleicht auch durch die Kinder geweckt. Ich habe das früher so gelöst, dass ich vor der ganzen Familie aufgestanden bin. Das war dann zwar arg früh, aber um wirklich bewusst mir diese Umstände zu schaffen, wo ich nochmal kurz bei mir einchecke, kurz nochmal gucke, was ist mir heute wichtig, möchte ich vielleicht auch nochmal ein bisschen Stretching oder irgendwas machen, trinke in Ruhe einen Kaffee oder whatever. Also kleine Routinen sich zu schaffen, die machbar sind. Es geht jetzt nicht gleich wieder um 1,5 Stunden Yoga im Yoga-Studium. Studio, was auch toll ist, aber kleine machbare Routinen in den Alltag zu integrieren und die nach Möglichkeit auch zu Non-Negotiables zu machen. Also wirklich zu etwas, was sein stattfinden muss. Ne? Und wenn es dann vielleicht noch die kurze Abendspaziergang ist, um den Block alleine oder mit einem Partner, um nochmal runterzukommen und nochmal kurz es wirken zu lassen. Wichtig ist dieser, aus meiner Erfahrung, dieser Check-in bei sich selbst, weil den habe ich Monate, wenn nicht sogar Jahre vor meinem Burnout vernachlässigt und hatte dadurch überhaupt gar keine Antenne mehr zu mir selbst und zu meinen eigenen Bedürfnissen.
Genau, dieses sich verlieren, ne? Und wenn man sich einmal verloren hat, dann hat man auch gar keine Planken mehr. Dann ist das wirklich im wild, ne, im luftleeren Raum und dann geht das wirklich in ein, oder kann es in jedes Extrem reingehen.
Ne? Total. Und dann kommen wir ins Funktionieren. Ne? Und das Funktionieren kann ja auch eine Zeit lang zufriedenstellend sein, weil man auch Ergebnisse hat. Aber wenn das Funktionieren damit einhergeht, und das ist meist so, dass wir kein Bewusstsein mehr für uns selbst und unsere eigenen Bedürfnisse haben, dann rächt sich das irgendwann. Also es braucht wirklich diese, es wird auch Empathie genannt, mit einem großen I, nicht mit dem E, praktisch diese Antenne zu sich selbst, ne? Immer wieder die nachzuschärfen. Und da helfen diese kleinen Routinen bei. Und das kann dann auch einfach, ich nenne es die Stopptaste, wenn man ein paar Mal am Tag kurz mal innehält, es dauert nicht lange und sich fragt, wie geht's mir gerade, was brauche ich und habe ich eine Bitte an mich oder an jemanden anderen, Fenster öffnen, Kaffee trinken, nochmal einen Gang um den Block oder was auch immer. Also dieses sich selber wichtig genug nehmen.
Ja, absolut. Gibt es etwas, was du auch schon damals während deiner Konzernkarriere gerne gewusst hättest?
Da bin ich im Moment ruhiger.
Was du heute weißt, wo du sagst, Mensch, wenn ich das damals gewusst hätte, dann wäre mir auch viel erspart gewesen.
Ich glaube, ich bin deswegen im Moment ruhiger, weil dieses Wissen noch nicht das Verstehen sozusagen gewesen wäre. Und ich glaube, ich wusste schon vieles, aber ich hatte es noch nicht verstanden und dafür brauchte es dann die eigene Erfahrung. Und mein wichtigster Schlüssel in meinem Erleben und der mir damals, glaube ich, sehr geholfen hat, das hatte ich damals aber noch nicht so, ist das Thema Selbstmitgefühl. Das ist ein komisches Wort im Englischen, Self-Compassion, und heißt letztlich nichts anderes, als sich selbst liebevoll mit an Bord zu haben. Sich selber so zu begegnen, wie wir einer guten Freundin begegnen. Und ich war häufig sehr hart zu mir selber. Ich habe häufig mir sehr viel abverlangt und hatte wenig Verständnis für Schwäche oder für es geht mal nicht. Und ich glaube, dieser liebevolle Umgang mit mir selbst, das hätte ich gerne vorher gewusst und verstanden.
Ja, das stimmt. Jetzt bist du sehr selbstbestimmt und erfüllt, zufrieden in deiner Selbstständigkeit, hast aber auch eine anspruchsvolle Selbstständigkeit. Ne? Du hast eine Akademie aufgebaut. Das ist ja auch schon eine ordentliche Struktur.
Absolut. Und da erlebst du wieder eine meiner Stärken, die ich beständig handeln darf, weil ich nicht nur eine Vielleisterin und Gernleisterin bin, sondern jemand, der gerne immer wieder Neues erschafft. Also in dieser Stärkendiagnostik, mit der ich viel arbeite, der Clifton Strength von Gallup, nennt sich das die Höchstleistung und die steht für, ich nenne es liebevoll, den Diamantenschleifer. Also tatsächlich was in die Hände zu bekommen. Du bist da, glaube ich, auch so ein Typ, wenn ich das mir so angucke, was du alles in die Welt bringst, da immer wieder zu gucken, weiter dran zu feilen und was, ja, auch neue Themen in die Welt zu bringen. Und das stimmt, das ist auch anspruchsvoll. Also viele sagen mir auch immer, was du noch alles machst und Podcast und eigene Akademie jetzt seit 5 Jahren. Aber es ist etwas, was mich zutiefst erfüllt, also was einfach auf meinen Lebenssinn auch einzahlt, weil ich damit das Gefühl habe, wirklich wirksam zu sein. Also es ist weniger dieses, jetzt muss ich mir noch irgendwas anheften oder noch was erreichen, als ich bin getrieben von der Wirksamkeit. Und ich spüre, dass ich über diese Wege eine höhere Wirksamkeit erreichen kann. Und irgendwann hat das 1:1 Coaching halt nicht mehr ausgereicht, auch wenn mein Mann mir immer wieder sagt, mach doch mal nur Coaching, weil er denkt, so ein entspannter für ihn, glaube ich.
Ja, toll. Aber es erfüllt dich. Ich meine, das ist ja das Wichtigste. Ja, also wenn das erfüllt, dann ja, dann ist das ja auch nicht, dann empfindet man das auch nicht als wer weiß wie anstrengend oder wer weiß wie schwierig oder wer weiß was für eine Hausnummer. Obwohl es natürlich schon komplex oder eine Hausnummer ist, aber es fordert einen dann positiv, ne?
Total. Also was ich allein anstrengend empfinde und ich glaube, das geht vielen Selbstständigen so, ist dafür Werbung zu machen. Ich kann das zwar, also auch diese LinkedIn-Geschichten und so, geht mir schon von der Hand. Aber ich finde es immer so, dass ich denke, warum muss ich dafür Werbung? Ist doch so, das ist doch klar, dass es gut ist. Das finde ich anstrengend, ja.
Genau. Was ist für dich der größte Vorteil, jetzt so selber zu gestalten? Also vorher im Angestellten-Dasein, da hat man so eine Job-Description, man hat die Ziele. Was ist jetzt irgendwie, was ist jetzt der große Vorteil?
Ich würde es mal so packen, ich spüre mich selbst.
Ja.
Ich glaube, ich habe mich vorher in vielen Momenten auch gespürt, weil ich wahnsinnig gern das gemacht habe, was ich gemacht habe. Und in vielen Momenten war ich auch voll in meinen Stärken. Und dann kommen ja diese Flow-Momente, dann fühlen wir uns ganz eins mit dem, was wir tun. Das hatte ich punktuell damals auch und trotzdem war ich massiv fremdbestimmt, häufig im Funktionieren, um überhaupt diese Masse zu schaffen. Und so wie ich es mir jetzt aufgestellt habe, und das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das hat man sich ja selber, wie du auch, über Jahre hinweg aufgebaut und wusste damals auch noch nicht, wo es hingeht, aber es fügt sich eins zum anderen. Das fühlt sich einfach total nach mir an, richtig an und ich spüre mich selbst und das fühlt sich gut an. Und das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen egozentriert an, so meine ich es wirklich nicht, sondern ich glaube, es hat einfach was von Erfüllung.
Sehr schön. Ja, dann ist der richtige Weg. Ja, das ist das Gefühl, was bestätigt, ne? Es ist das Richtige, ne? Absolut. Letzte Frage, Nicole. Welche Botschaft ist dir heute am wichtigsten? Was möchtest du unbedingt weitergeben?
Ich möchte tatsächlich diese Botschaft weitergeben. Leute, schaut euch mal mit Unterstützung eures Stärken an. Mit Unterstützung, damit meine ich nicht zwingend einen Coach. Es kann auch so ein am Markt üblichen Testsverfahren sein. Da gibt es viele und die haben alle ihren Wert. Aber beschäftigt euch mal wirklich damit und macht euch deutlich, mit was ihr automatisch eher am Start seid, was ihr der Welt bietet. Und wo ihr aber manchmal vielleicht auch drüber strauchelt, weil da fängt für mich die Magie der Stärkenarbeit an, sich das nicht nur anzuheften wie irgendwelche Labels, ich kann das, sondern tatsächlich zu gucken, okay, und wie setze ich das jetzt ein, wie dosiere ich das vielleicht auch? Am eigenen Beispiel von mir habe ich das ja immer wieder reingebracht, da tatsächlich auch zu gucken, mit diesem Mischpult, mit diesen Reglern zu spielen und dadurch voll in die eigene Kraft zu kommen. Es lohnt sich. Also das kann ich einfach nur jedem ans Herz legen.
Sehr schön, sehr inspirierend, sehr wohltuend und sehr positiv. Vielen lieben Dank, Nicole, für die Zeit, für das tolle Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, sehr spannend. Wunderbare Message und wunderbare Arbeit, die du machst. Ganz toll. Danke sehr.
Danke dir, Simona, für die wundervollen Fragen. Dankeschön.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.